Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Georg Heimel.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte ganz kurz was zu dem sagen, was ihr gleich hört. Ich habe das Gespräch mit Herrn Heimel über Skype geführt und habe ein anderes Setup gewählt als bei dem Gespräch im vergangenen Jahr mit Hauke Herfs. Und ich habe einen Kopfhörer getragen, was dazu führt, dass man sich eben auch selber hört. Und bei Skype gibt es ja auch mit dem Gesprächspartner immer eine leichte Verzögerung. Und was ich nicht wusste, man hat auch die Verzögerung mit sich selbst. Das heißt, man sagt etwas und hört es mit einer halben Sekunde oder noch weniger Verzögerung auf dem Kopfhörer wieder. Und das hört sich ganz komisch an, wenn man sich dann reden hört. Und weil ich am Anfang immer den Kopfhörer aufgehabt habe bei dem Interview, klingt es so, als sei meine Zunge gelähmt und als würde ich ein bisschen lallen. Das ist dem Umstand einfach geschuldet, dass ich den Kopfhörer auf hatte und mich reden gehört habe mit eben einer leichten Verzögerung. Ich habe dann irgendwann reagiert und habe beim Fragestellen den Kopfhörer abgenommen und dann klinge ich auch wieder wie immer, hoffentlich. Und jetzt wünsche ich euch und Ihnen viel Spaß.
Mein Name ist Georg Heimel. Ich bin ein ehemaliger Mitarbeiter des Welternährungsprogramms. Ich habe über 30 Jahre im humanitären Bereich gearbeitet und bin seit 2016 Einwohner von Rosenheim, seit ich in Pension bin.
Können Sie vielleicht kurz erklären, was dieses Welternährungsprogramm der UNO macht?
Das Welternährungsprogramm der UNO ist die größte humanitäre Organisation der Welt. Es existiert seit 1961, wurde damals ins Leben gerufen, um die Nahrungsmittelhilfe zu entpolitisieren in gewisser Art und Weise, weil bis dahin Nahrungsmittelhilfe hauptsächlich über bilaterale Zusammenarbeit gemacht wurde und von daher auch immer etwas den Verdacht hatte, oder den Verdacht sollte man jetzt vielleicht nicht sagen, aber immer auch etwas als politisches Werkzeug benutzt wurde. In 1961 hat die UNO auf experimenteller Basis ein Programm ins Leben gerufen, das eben Nahrungsmittelhilfe zu humanitären Zwecken, aber auch zu Entwicklungszwecken durchgeführt hat. Es war damals in der FAO in Rom angesiedelt. FAO ist also die Food and Agriculture Organization. Und zu der Zeit war das eben ein kleiner Versuchsballon letzten Endes, der hauptsächlich mit Nahrungsmitteln aus den USA, Kanada gearbeitet hat und wo eben die Länder oder die Projekte in den Ländern über die UN ausgearbeitet wurden. Es war also sozusagen neutraler.
Da müssen wir am Ende vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal die Frage, wie kommt man dazu, bei so einer Organisation zu arbeiten? Als Mit-20-Jähriger.
Ja, gut, ich muss zugeben, ich war schon eher End-20-Jähriger. Aber das würde ich mal sagen, in etwa 5% Absicht und 95% Zufall. Ich bin in der Nähe von Kassel geboren und bin dort auf einem Bauernhof aufgewachsen. Hatte also insofern den Bezug vielleicht zu Nahrungsmitteln oder zur Nahrungsmittelproduktion. Ich bin dann später, als ich studiert habe, ich habe Volkswirtschaft studiert, wie in den Mitte der 70er Jahren üblich, oder üblich vielleicht nicht, aber doch sehr häufig, war ich dann politisch eher auf der linken Seite zu finden und habe mich dann während des Studiums mehr und mehr auch in Dritte Weltgruppen engagiert. Dann habe ich irgendwann gedacht, gut, ich würde gerne richtig professionell auch in der Art und Weise arbeiten. Was sich dann allerdings als schwieriger herausgestellt hat, als ich ursprünglich dachte. Denn man muss ja auch ein bisschen Erfahrung sammeln, man muss viel gereist sein, was ich bis dahin eigentlich nicht allzu sehr gemacht hatte. Ich bin zwar in Europa gereist, als ich jung war, aber eben nicht weiter. Und ich habe mich dann eben auf ein Aufbaustudium beworben. Das war im damaligen West-Berlin. Das nannte sich Seminar für landwirtschaftliche Entwicklung. Das existiert auch heute noch. Das war ein einjähriger Aufbaustudiengang, wo wir zusammen in Gruppen gearbeitet haben und gelernt haben, eben interdisziplinär zu arbeiten vor allen Dingen. Der andere Vorteil dieses Studiums oder der andere Grund, warum ich mich da beworben hatte, oder ich müsste vielleicht sogar ganz ehrlich sein, der Hauptgrund war, dass die Aussichten auf eine Anstellung danach sehr, sehr gut waren. Ich habe mich also dann in 1983 darauf beworben. Das war ein Institut, was jedes Jahr 20 Leute genommen hat. Und das heißt also, ich musste dann durch eine Aufnahmeprüfung sozusagen oder einen Test mit Interviews durch und bin dann nicht angenommen worden. Ich war auf der Nachrückerliste, aber bin eben nicht angenommen worden. Daraufhin ist mir klar geworden, dass ich irgendwie auch ein bisschen mehr praktische Erfahrung haben muss. Und habe mich dann auf ein Praktikum bei der GTZ, das hieß damals noch GTZ, die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Wie der Name sagt, ist das eine bundeseigene Organisation, die eben in Entwicklungsländern Entwicklungsprojekte durchführt, hauptsächlich im ländlichen Bereich, teilweise auch im technischen Bereich. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich da angenommen wurde und bin dann im April 1984 nach Sierra Leone gegangen, in Westafrika. Dann habe ich das Praktikum während 6 Monaten gemacht, kam dann im Oktober 84 zurück nach Deutschland und habe mir dann gedacht, okay, einmal probiere ich es noch mit dem Aufbaustudiengang. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Das war also dann im Kalenderjahr 85, habe ich dann diesen Aufbaustudiengang gemacht. Und im Rahmen dieses Studiengangs, wie gesagt, wir haben zusammen gearbeitet und waren dann auch mit einer Arbeitsgruppe von 6 Leuten interdisziplinär, teilweise Landwirte, ich als Volkswirt, ein Soziologe war dabei, waren wir in Bolivien gewesen. Im Südosten des Landes, also wirklich am Ende der Welt sozusagen, an der Grenze oder im Länderdreieck zwischen Argentinien, Paraguay und Bolivien. Das war also wirklich so ein bisschen der wilde Westen. Also viele Pferde auch, viele Leute, die auf Pferden geritten sind, Rinder gehalten haben, aber eben auch andere Tiere. Und wir hatten damals dann eine Studie gemacht über diese 3 Monate, was das Potenzial wäre der Schweineproduktion für die Kleinbauern im südöstlichen Bolivien, im Chaco. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen, da muss man wirklich schon sehr speziell interessiert sein. Und dann nach diesem oder während dieses Aufbaustudiengangs bin ich dann angesprochen worden, ob ich eventuell dazu bereit wäre, nach Rom zu gehen, innerhalb eines Nachwuchsprogramms. Dieses Nachwuchsprogramm wurde von der Bundesregierung gefördert. Das heißt also, während 2 Jahren wurde man angestellt bei der Organisation. Und die Bundesregierung hat dann die Kosten rückerstattet. Und ich hatte gesagt, natürlich, sehr gerne. Ich hatte gedacht, 2 Jahre Rom ist bestimmt ganz interessant und hatte gedacht, dass ich eben zur FAO gehe, zu der Food and Agriculture Organization. Und habe dann eine Woche vorher kam dann das Flugticket, das war ja früher auch noch nicht online gewesen damals, das ist in 1986. Sondern das kam halt mit der Post mehr oder weniger. Und dann natürlich auch die Einladung, wo mir gesagt wurde, wo ich hingehen soll, was das Programm war für die Interviews, also für die Bewerbungsgespräche. Und da stand dann drauf World Food Program. Und dann musste ich erstmal schauen, was World Food Program überhaupt war. Und das war zu der Zeit natürlich auch noch nicht so leicht mit Google zu machen, sondern ich bin dann nach Kassel ich war zu der Zeit bei meinen Eltern, als ich die Post gekriegt habe, nach Kassel in die Unibibliothek gefahren und habe dann versucht, da was zu finden. Und hatte dann also rausgekriegt, gut, World Food Program ist, und zu der Zeit war das eben schon 25 Jahre später, mittlerweile eine separate Organisation, aber im gleichen Gebäude wie die FAO. Ja gut, dann bin ich also dann nach Rom geflogen, hatte dann 2 Tage lang eben Interviews und Gespräche mit Mitarbeitern, mit der Personalabteilung. Und dann wurde mir angeboten, dass ich für 2 Jahre nach Mali gehen könnte, in Westafrika, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und so bin ich dann eben im August 1986 nach Mali gegangen. Und da wurde ich gerade 29, deswegen als Endzwanziger. In Mali war man zu der Zeit, in 1986 war das Leben sozusagen für die meisten Leute und gerade für uns Ausländer, wenn Sie so wollen, sehr viel einfacher. Es gab natürlich noch keine islamistische Krieger oder islamistischen Terroranschläge. Es war 1986, war das erste Jahr nach der katastrophalen Dürre 84-85. Das sind für die jüngeren Ihre Zuhörer sagt das vielleicht nicht viel, aber wenn ich sage Band-Aid oder We Are the World, was ja jetzt um die Jahreszeit oft im Radio gespielt wird, das war diese Hungerkatastrophe, die sich über den gesamten afrikanischen Kontinent von der Sahelzone bis nach Äthiopien und Eritrea gespannt hat. Das war ja der Auslöser gewesen für Band-Aid. Und das war also 1986. Zu der Zeit war eben die Nahrungsmittelsituation in Mali immer noch sehr angespannt, was sie eigentlich immer schon gewesen ist, gerade in der Gegend, die mehr Richtung Sahara, im nordöstlichen Teil des Landes, wo die Sahara halt ist und wo die Leute eben auch unter sehr marginalen Bedingungen leben. Das sind viele Hirten, die letzten Endes Nomaden oder Seminomaden sind und die halt alle auch ihre Herden verloren hatten. Und ich habe also während der 2 Jahre, die ich da war, war ich dafür verantwortlich in der Region Mopti. Mopti ist also im nordöstlichen Bereich, wo man auch Timbuktu und Gao und wo man jetzt eben Gao kennt man jetzt eigentlich mehr als den Ort, wo die Bundeswehr aus Deutschland stationiert ist. Und in der Gegend, das war also ein Gebiet von der Größe wie die Bundesrepublik plus, war ich dann beschäftigt, Projekte zu besuchen, um zu sehen, wie die liefen, auch Anregungen mitzunehmen von wir nennen die Beneficiaries, also den Empfängern, um zu sehen, wie sind die Effekte der Nahrungsmittel, läuft alles, wie es soll. Und ich habe also in den 2 Jahren, glaube ich, 70.000 Kilometer auf Wüstenpisten. Ja, doch, könnte in etwa hinkommen. Auf Wüstenpisten verbracht, im Auto, mit einem Fahrer und natürlich anderen Mitarbeitern. Das ist jetzt nicht so, dass man das alles alleine machen müsste, aber ich war halt von der World Food Program, war ich sozusagen abgeordnet, um mit der Regierung, mit dem Landwirtschaftsministerium, mit dem Viehzuchtministerium, mit den Kollegen zusammen dort zu arbeiten. War auch für die Programmierung zuständig, das heißt also, ich habe die Lagerbestände gecheckt, um auch sicherzugehen, dass wir genügend Nachschub bekommen, auch um zu sehen, sind die Lagerbedingungen okay. Es ist zwar trocken, aber auch sehr heiß im Sahel. Und zu der Zeit wurde eben auch heute noch Öl. Oder Fett ist, also hauptsächlich ist das Öl, ist nach wie vor einer der Hauptbestandteile der Rationen, die eben an Empfänger gehen. Die Lagerung, das habe ich also auch kontrolliert. Das war also im Prinzip permanente oder regelmäßige Besuche in Projekten und in Lagern. Das muss ich sagen, war eine tolle Zeit, weil ich halt wirklich viele, viele Leute kennengelernt habe, aber halt auch viel gesehen habe. Und zusätzlich habe ich auch noch meine Frau kennengelernt zu der Zeit.
Da würde ich gerne noch mal an den Anfang gehen. Woher kommt das Interesse? Also Sie sagen, Sie standen politisch links. Woher kam das Interesse, dass man sich im Ausland kümmert? Also man hätte ja auch mit der linken Idee durchaus in Deutschland bleiben können oder in Europa bleiben können. Also und Sie haben ja gleich das ganz große Fass aufgemacht, wenn man so sagen darf.
Ja, wobei natürlich, wie ich schon sagte, eben teilweise auch der Zufall dann so ein bisschen mitspielt. Aber mir war das schon, also ich komme wie gesagt aus einer Gegend, wo ich würde sagen, sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Das war damals Zonenrandgebiet, das ist jetzt natürlich die Mitte von Deutschland, aber damals war das Zonenrandgebiet. Das heißt also, es war alles recht, wie soll man sagen, abseits der Welt. Und mir wurde das einfach zu eng. Und ich habe mich immer, ja, irgendwie dazu hingezogen gefühlt, rauszukommen, die Welt zu sehen. Aber früher war das auch nicht so einfach, wie es mittlerweile geworden ist, zu reisen. Ich meine, ich hätte es mir damals, hätte nicht, ich konnte es mir offensichtlich nicht leisten. Im Prinzip war das eine Möglichkeit, eben rauszukommen und die Welt zu sehen. Dass das jetzt dann 30 Jahre dauern würde, das war damals bestimmt nicht abzusehen. Denn ich hatte eigentlich gedacht, als ich innerhalb des Nachwuchsprogramms da angesprochen wurde, ich dachte, ja gut, da machst du 2 Jahre in Rom, ist eine schöne Stadt. Rom hatte ich schon mal besucht und dann kommst du eben wieder zurück nach Deutschland. Und dann kannst du mal sehen, wie es weitergeht. Ich hätte dann schon vorgehabt, wahrscheinlich mich bei der GDZ zu bewerben und dann eben für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit vielleicht wieder rauszugehen. Aber es ging mir eigentlich dann auch mehr darum, in dem Rahmen auch weiterzuarbeiten. Ich meine, wir wollen alle eine gerechtere Welt, würde ich mal sagen. Unser Verständnis, wie eine gerechte Welt aussehen würde oder was eine gerechte Welt konstituiert, ist vielleicht unterschiedlich, aber letzten Endes war das für mich eben auch eine Sache, die Solidarität mit Menschen, denen es schlechter geht, war für mich halt eine wichtige Sache, aber eben auch gleichzeitig dieses, ja, Fernweh möchte ich das jetzt nicht nennen, aber trotzdem das Interesse halt rauszukommen. Und die Welt zu sehen. Und nach den ersten 2 Jahren, was wirklich eine tolle Erfahrung war, war für mich klar, damit machst du weiter. Und das Programm hat mir auch angeboten, also mich zu übernehmen. Und dann sind wir also in 1989, also nach 2 Jahren in Mali, habe ich dann erstmal ein paar Monate unterbrochen, weil ich dann auch geheiratet habe und meine Frau aus Neuseeland ist. Und wir sind also dann nach Neuseeland zur Hochzeit gereist und waren dann auch eine Weile in Neuseeland. Und dann bin ich eben wieder zurückgekommen zu WFP oder WFP, wie wir uns ja auf Deutsch nennen. Und bin dann eigentlich nach Afghanistan geschickt worden. Afghanistan war im Februar 89 oder im März 89 auch ein ganz anderes Land als heute. Die Russen waren ja Ende der 70er Jahre, damals noch die Sowjetunion, nach Afghanistan einmarschiert, hatten sich dann ziemlich die Zähne ausgebissen. Unter anderem auch natürlich, weil im Kalten Krieg die Amerikaner die Gegner der Russen unterstützt haben. Das waren also die sogenannten Mujahideen, die ganz klar religiös geprägt waren. Manche moderater, andere fundamentalistischer. Und Afghanistan ist natürlich seit jeher ein Land, wo erstens mal der Islam die Hauptreligion ist, aber wo auch, und das ist eigentlich noch wichtiger, die Stammeszugehörigkeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Während die Nation Afghanistan eigentlich mehr auf dem Papier existiert. Das heißt also, und die Afghanen waren schon immer, also seit Alexander dem Großen, sehr schwer zu beherrschen. Und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Zu der Zeit, als ich hingekommen bin, hatte natürlich alle Welt gedacht, die Russen marschieren ab. Der letzte Russe ist ja offiziell am 28. Februar 1989 gegangen. Und ab 1. März bauen wir Afghanistan wieder auf. Und die 3,5 Millionen Flüchtlinge, die in Pakistan und im Iran lebten, die strömen dann alle wieder zurück. Und wir müssen zusehen, dass wir denen helfen, sich wieder zu installieren. Allerdings, ganz so blauäugig war man natürlich nicht. Und mir wurde schon gesagt, gut, eigentlich sollst du nach Kandahar und da der Chef von unserem Sub-Office werden, also von unserem Zweigbüro. Aber wir schicken dich erstmal nach Quetta, das ist im Südwesten von Pakistan oder im Westen von Pakistan, an der Grenze zu Afghanistan, also praktisch gegenüberliegend von Kandahar. Kandahar ist im Süden von Afghanistan. Und dann sehen wir mal, wie wir das so machen. Und gut, dann bin ich nach Quetta und mir wurde immer gesagt, deine Frau solltest du aber nicht mitnehmen, weil ich habe gesagt, meine Frau kommt natürlich auch mit. Meine Frau ist ja oder war ja auch, kommt ja aus dem gleichen Bereich, aus dem gleichen Arbeitsbereich. Und sie wird dann schon vielleicht lokal irgendeinen Job finden. Und dann haben die gleich gesagt, ja, aber das solltest du eigentlich nicht machen, weil das kann höchstens ein paar Wochen dauern und dann wirst du ja, oder höchstens ein paar Monate, und dann gehst du ja nach Kandahar und da kannst du natürlich aus Sicherheitsgründen deine Frau nicht mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist klar, aber das wird sich schon irgendwie ergeben. Also ich glaube, eine Sache, die man und was uns Deutschen natürlich sehr schwer fällt, die wir natürlich gerne in Kontrolle sind. Eine Sache ist, dass man, wenn man so ein Leben führt, sich nie auf zu lange Zeiträume festlegen sollte und dass man nie erwarten sollte, dass es wirklich so kommt, wie man denkt oder wie es einem gesagt wird, wie es geplant wird. Und so war das auch genau da. 2 Jahre habe ich temporär dann in Quetta verbracht. Ich bin oft über die Grenze nach Afghanistan, weil wir halt versucht hatten, schon auch in den sogenannten befriedeten Gebieten, die also außerhalb der Städte lagen, schon einige kleinere Projekte durchzuführen. Reparatur von Bewässerungsanlagen, Aufbau für, also wo man sogenanntes Food for Work machte, wo die Leute halt in Nahrungsmitteln bezahlt wurden, statt in Geld oder beziehungsweise teils in Nahrungsmitteln, teils in Geld, wo die Nahrungsmittel dann von uns kamen. Und aber über 2 Jahre habe ich immer nur so Ausflüge nach Afghanistan gemacht und war niemals in der Stadt Kandahar, wo eigentlich mein Büro hätte sein sollen. Ja, und nach 2 Jahren temporären Dasein in Quetta sind wir dann nach Vietnam, nach Hanoi in Vietnam gegangen. Eigentlich wäre ich Mitte, ja, bitte.
Sieht man eigentlich vor Ort, dass sich was verändert während dieser Zeit, in der man dort arbeitet?
In so kurzen Zeiträumen eigentlich selten. Das ist schwer.
Also ist 2 Jahre ein kurzer Zeitraum?
2 Jahre ist ein sehr kurzer Zeitraum, wenn man von Entwicklung redet. Man sieht natürlich, wenn man was repariert hat, in den 2 Jahren sind vielleicht 4 oder 5 Kilometer von dem Entwässerungskanal. In Afghanistan gibt es sehr viele unterirdische Entwässerungskanäle, weil es halt so trocken ist und das Wasser sonst verdunsten würde. Dann sieht man natürlich, dass hier und da ein paar Felder bewässert werden, die vorher nicht da waren. Aber wenn Sie sich in einer Situation befinden, wo es aussieht wie in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, sieht man ein bisschen hier und da, wo sich was geändert hat. Aber im Großen und Ganzen sind 2 Jahre sehr wenig. Noch dazu, wenn man selber ja auch Teil der ganzen Landschaft ist. Wenn man irgendwo hingeht, nach 2 Jahren zurückkommt, dann sieht man sicherlich mehr Unterschiede, als wenn man während der 2 Jahre immer da ist. Aber 2 Jahre ist im Entwicklungsbereich eine sehr kurze Zeit. Was man schneller sehen kann, ist, wenn man wirklich in Situationen ist, wo man mit Leben und Tod zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn man wirklich im Rahmen einer Lagersituation Flüchtlinge in großen Mengen irgendwo sind, dann sieht man natürlich schnell, dass die Zahlen der Leute, die an vermeidbaren Krankheiten sterben, an Hunger selber stirbt ja selten jemand, außer vielleicht die Kleinstkinder. Aber natürlich, wer hungert, ist geschwächt und stirbt an allen anderen Krankheiten. Und dann kann man natürlich schon sehen, dass die Todeszahlen zum Beispiel zurückgehen oder dass die Kinder langsam nach ein paar Wochen wieder etwas besser ernährt sind. Aber wenn wir jetzt Wiederaufbau reden, wenn wir politische Veränderungen reden, dann sind auch 20 Jahre noch sehr kurz. Aber da kann ich Ihnen auch noch ein kurzes Beispiel geben, wo man das durchaus sehen kann. Und Vietnam ist das Stichwort in dem Rahmen. Wir waren also dann von 1991 bis 1994 in Hanoi stationiert. Zu der Zeit war Vietnam immer noch ein bitterarmes Land. Und gerade der Norden hatte auch zu der Zeit 20 Jahre später oder knapp 20 Jahre später immer noch sehr mit den Folgen des Krieges zu kämpfen. Es war also wirklich die Leute in der Stadt in Hanoi oder generell im Land, gerade im Norden, waren schlecht gekleidet, sehr schlecht ernährt generell wirklich, man hat gesehen, dass es den Leuten an fast allem gefehlt hat. Natürlich Krieg plus Mangelwirtschaft im Kommunismus, warum das so war, kann man sich recht einfach denken. Und wir sind dann in 2016, meine Frau und ich, als wir nach Neuseeland gefahren sind, über Vietnam gefahren und haben gedacht, okay, dann gucken wir doch mal, wie das mittlerweile so ist. Mittlerweile war ja Vietnam auch ein Urlaubsland geworden. Und wir haben Hanoi nicht wiedererkannt. Also es war wirklich unwahrscheinlich, wie die Leute sich besser kleiden konnten. Früher sind alle Leute in Hanoi mit dem Fahrrad gefahren. Mittlerweile haben die Leute Mopeds, es gibt wesentlich mehr Autos. Generell ist das Niveau also wirklich dermaßen hochgegangen, dass man das fast kaum glauben kann.
Ganz kurze Frage auch zu Ihrer Arbeit. Wie sah das denn vor Ort ganz konkret aus? ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen, auch alle Regime vor Ort, sie mit offenen Armen empfangen haben.
Die meisten von unseren Kollegen oder die größere Gefahr für unsere Kollegen geht eigentlich eher von Verkehrsunfällen aus, aber es gibt durchaus auch Gewaltakte. Und ich habe das selber miterlebt. Ich war 1997 in Angola, habe da ein Projekt besucht in einer von den Provinzstädten, bin dann am Abend wieder zurück nach Luanda in die Hauptstadt geflogen und habe dann am nächsten Tag die Nachricht bekommen, dass der Kollege, mit dem ich am Tag vorher eben zusammen den ganzen Tag gearbeitet und geredet habe, in einen Hinterhalt geraten ist mit dem Auto und dass er dabei erschossen wurde und er ist dann halt an dem Tag dann mit dem Flugzeug nach Luanda geflogen worden und das war natürlich sehr bewegend, das war sehr, sehr hart und ich habe während der 2 Jahre, die ich in Angola gearbeitet habe, also von 98 bis 2000, habe ich auch mehrere Kollegen verloren. Einer ist mit dem Flugzeug abgeschossen worden letzten Endes. Der Georges, von dem ich gerade gesprochen habe, ist erschossen worden. Ein anderer Kollege ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das war in Angola hat zu der Zeit Bürgerkrieg geherrscht. Insofern war das auch damals dann vielleicht nochmal eine Spur gefährlicher. Obwohl wir eigentlich selten in die Kampfgebiete gegangen sind.
Ganz kurz dazu, Sie hatten ja auch Malaria, Gelbsucht, die Amöben und dann haben Sie mitbekommen, wie Mitarbeiter und Freunde ums Leben gekommen sind. Hatten Sie nie das Gefühl, dass, oder diesen Gedanken, dass Sie sagen, okay, das war's, ich höre auf, ich habe Familie, und um die möchte ich mich auch noch in 20 Jahren kümmern können?
Nee, weil dann hätte ich aufgehört. Ich glaube, wenn man da so drin ist, in dem Beruf, in dem Leben, dann bekommt man natürlich schon auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, das ist, man fühlt, dass das auch, für mich war das eine Verpflichtung letzten Endes auch, in dem Job weiterzumachen. Wobei ich sagen muss, Malaria ist halb so wild. Das ist letzten Endes, wenn man entsprechenden Zugang zu ärztlicher Versorgung hat, ist das auch nicht viel anders als eine Grippe. Die Gelbsucht, Hepatitis A ist jetzt auch nicht, verläuft selten tödlich. Also ich habe mich nie so sehr in Gefahr gefühlt jetzt, dass ich dachte, um Himmels Willen, ich lass dann meine Familie versorgt oder unversorgt zurück. Sicherlich, wenn ich manchmal zurückblicke, da waren sicherlich auch mal haarige Situationen dabei. Aber meine Familie war letzten Endes auch immer dabei gewesen. Also meine Frau ist mit mir von Mali nach Pakistan gegangen, nach Vietnam, nach Rom, wo wir dann 4 Jahre im Headquarters, also im Hauptbüro gearbeitet, oder wo ich auch im Hauptbüro gearbeitet habe. Und sie fand die 4 Jahre in Rom eigentlich am schwierigsten, weil der Verkehr wesentlich schlimmer war, weil man keine Hilfe bekommt, wenn man in einem Länderbüro ist. Die sind ja meistens relativ klein. Dann kümmern sich die Kollegen schon mal um einen und helfen einem dabei, sich einzuleben. Und man bekommt auch administrative Unterstützung. Das ist in einer Headquarters-Situation, wo mehrere tausend Leute mittlerweile arbeiten, natürlich nicht der Fall. Und meine Frau fand das also wesentlich schwieriger, sich in Rom zurechtzufinden, ohne Italienisch zu sprechen, als vorher in Vietnam. Die Kinder, also wir haben 2 Söhne, die sind mittlerweile 29 und 27, die sind also auch, sind die schon durch, meine Herren, die Zeit vergeht. Die sind also beide während der Zeit geboren worden, als wir in Vietnam gelebt haben. Allerdings sind sie beide in Neuseeland geboren worden, weil meine Frau in Vietnam, in Hanoi, mit Sicherheit, außer es wäre ein absoluter Notfall gewesen, keine Kinder hätte bekommen können. Es war so, dass in Hanoi die medizinische Versorgung auch zu der Zeit so schlecht war. Für einen Ultraschall mussten wir 100 Kilometer in ein schwedisches Projekt fahren. Das war also außerhalb von Hanoi, wo die Schweden ein riesengroßes Forst- und Holzverarbeitungsprojekt hatten. Und die hatten also da eine Station, wo sie eben entsprechende Geräte auch hatten für ihre eigenen Leute. Und die haben dann, so hat man dann halt den Ultraschall machen können. In Hanoi war das damals so, dass wenn man sich jetzt hätte röntgen lassen müssen, dann hätte man, so hieß es immer, hätte man seinen eigenen Röntgenfilm mitbringen müssen. Es war, aber wie gesagt, für uns war das sozusagen normal. Alle meine Kollegen um uns rum von WFP und auch von anderen Organisationen oder auch Firmen, ich weiß, in Hanoi hatte Siemens ein Büro zum Beispiel, für die war das ähnlich. Normal ist, was um einen herum geschieht sozusagen. Und die Kinder sind dann halt in Neuseeland geboren worden, weil für meine Frau war das so, sie hätte auf jeden Fall zur Geburt mindestens nach Bangkok gemusst oder nach Hongkong oder so. Und dann war es natürlich genauso einfach, bis nach Neuseeland gleich weiterzufliegen, weil schwangere Frauen, zumindest war das damals so, die über den 7. Monat raus waren, sowieso nicht mehr von Fluglinien befördert wurden. Und dann ist sie also nach Neuseeland gegangen und ich bin dann jeweils zur Geburt runtergeflogen. Und das hat beide Male geklappt. Beim zweiten Mal war es schon etwas knapp. Ich bin also am Abend vor der Geburt angekommen, aber immerhin. Die Familie war dann eigentlich auch immer dabei. Also unsere Söhne sind aufgewachsen, letzten Endes in Rom, in Angola, in Mosambik und dann wieder in Rom. In Rom waren wir dann von 2004 bis 2013 länger, als ich ursprünglich geplant hatte. Auf der anderen Seite hatte das den Vorteil für die Jungs, dass sie eben ihre Schule, Sekundarstufe sozusagen bis zum Abschluss direkt an einem Ort machen konnten. Und das war auch gut, weil wenn die Kinder erstmal in die Pubertät kommen, dann sind ja die Freunde wichtiger als die Eltern. Und insofern hat das gut geklappt. Und ich meine, mit Sicherheit ist das für unsere Kinder, für unsere Söhne, ich sehe das manchmal etwas schwierig, sich einzugewöhnen. Also der Jüngere, der lebt seit 4 Jahren in Berlin. Und er fühlt sich sehr, sehr wohl, aber es ist schon anders. Also, und ich weiß auch nicht, also studiert hat er internationale Beziehungen, er hat jetzt also gerade seine Masterarbeit abgegeben. Und mal sehen, wie das bei ihm ist. Also ich glaube nicht, dass er jetzt meinem Weg folgen wird. Ich glaube nicht, dass er das will. Aber auf der anderen Seite, wenn er das wollte, würde ihm das mit Sicherheit leichter fallen als mir. Wie bin ich jetzt auf die Familie gekommen?
Ich hatte gefragt, ob es einen Punkt gab, aufzuhören, also bei all dem, was einem so widerfährt.
Ja, nein, also den Punkt, den hat es dann letzten Endes wirklich gegeben. Das war dann in 2014. Ich war zu der Zeit dann in Haiti gewesen, also in 2013 bin ich nach Haiti gegangen und hatte dort den stressigsten Job, den ich jemals hatte, weil da letzten Endes alles zusammenkam. Also Post-Erdbeben, da war ja das große Erdbeben gewesen in 2010 und die Spuren von dem Erdbeben waren nach wie vor noch überall da. Dann gab es eine, wie es in Haiti eigentlich schon seit Jahrzehnten ist, eine total dysfunktionale Regierung. Es gab eine Cholera-Epidemie. Ich habe allerdings keine Cholera bekommen, immerhin. Aber ich bin trotzdem krank geworden und bin einfach nicht mehr auf die Beine gekommen. Ich hatte also permanent Atemwegsinfektionen und habe dann auch, ich bin dann nach in den USA, also ich hatte auch ab und zu in Washington zu tun, weil die Amerikaner ja unser größter Geber sind. Und in Haiti war ich zu der Zeit dann Direktor gewesen. Und habe mich also dann auch da in ärztliche Behandlung begeben. Ich habe, glaube ich, 8 Wochen oder 3 Monate auf Antibiotika zugebracht und kam einfach nicht richtig mehr in die Pötte. Und dann hat mich unsere, wie soll man das ausdrücken auf Deutsch, Betriebsärztin sozusagen, hat gesagt, hier, so geht das nicht weiter. Du hast Burnout, du gehst jetzt zurück und lässt dich während deines Urlaubs mal richtig durchchecken. Und dann war ich also hier physisch, abgesehen von der Bronchitis, hatte ich an sich keine großen Beschwerden, aber ich war total erschöpft und letzten Endes hat das dann auch zu Depressionen geführt. Und ich bin dann ein halbes Jahr lang krankgeschrieben gewesen und habe dann nach dem halben Jahr konnte ich nicht wieder zurück nach Haiti, weil dann wäre es ja wieder von vorne losgegangen. Und daraufhin bin ich dann nach Rom zurückbeordert worden und mir wurde dort ein Projekt, also ich war dann dort verantwortlich für ein Projekt, was mir aber letzten Endes war dann irgendwie nicht mehr das Adrenalin, die Adrenalinpumpe hat dann nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich das ein Jahr gemacht habe, jetzt hast du es 30 Jahre gemacht, du bist müde. Also ich habe gemerkt, das wurde dann schwierig, mich wieder zu motivieren, ohne eben richtig wieder in den alten Rhythmus zu kommen. Und ich weiß, dass der alte Rhythmus für mich einfach zu viel gewesen wäre. Und dann habe ich mir dann irgendwann eingestehen müssen, es geht nicht mehr. Du hast sozusagen den Motor, also du hast gemacht, was du konntest und es geht nicht mehr. Und dann hat sich die Möglichkeit eben ergeben, dass ich einen Auflösungsvertrag bekommen habe. Also ich bin sozusagen ein bisschen auf Altersteilzeit gegangen und bin jetzt seit 2016 eben voll in Pension und verfolge natürlich alles weiter mit, aber ich habe seitdem wirklich meinen Lebensrhythmus runtergefahren. Ich habe mich Die Energie, die ich vorher in die Arbeit gesteckt habe, stecke ich jetzt mittlerweile eigentlich mehr in sportliche Betätigung. Wir gehen unheimlich viel wandern, Radfahren. Ich spiele viel und gerne Tennis. Also so ein richtiges Rentnerleben halt jetzt. Gell? Ich engagiere mich noch so ein bisschen, aber.
So ein richtiges, also so richtig zur Ruhe setzen tun Sie sich ja nicht, denn Sie haben ja im Rahmen von Startklar auch wieder eine Hilfsorganisation oder ein Hilfsangebot auf den Weg gebracht.
Ja, sicherlich. Da bin ich so ein bisschen durch Zufall reingekommen. Und das war eigentlich auch mehr eine temporäre Sache. Ich hatte, nachdem ich hier zurückkam, zu der Zeit waren ja auch noch sehr viele Flüchtlinge in verschiedenen Unterkünften gewesen hier in Rosenheim. Und als Ergebnis meiner Arbeit und natürlich meiner schulischen Leistungen spreche ich viele Sprachen. Also ich spreche fließend Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch. Und auch Portugiesisch, Spanisch etwas weniger, aber immerhin noch. Dann habe ich mich so ein bisschen, habe ich eben geschaut, ob ich da nicht ein bisschen helfen könnte und habe dann den Christian Latke kennengelernt, der war damals mit der mit der Bürgerstiftung. Und der hat dann gefragt, ob ich vielleicht daran interessiert wäre, mich so ein bisschen um ein paar Jungs zu kümmern, die in einem Haus waren in der Ellmeyerstraße. Da in der Nähe vom Krankenhaus. Das Haus ist mittlerweile abgerissen worden. Und ich habe dann 2 Jahre lang so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Jungs betreut. Also bin zweimal die Woche hingegangen, um so ein bisschen mit ihnen zu quatschen, um ihnen zu helfen, zu übersetzen, wenn sie Briefe vom Ausländeramt oder sonst woher bekommen haben, um ihnen so ein bisschen, ja, zur Hand zu gehen sozusagen. Und der Christian Latke hatte damals, der war ja auch mit Startklar sehr involviert, und der Herr Schätzel von Startklar, Heinz Schätzel heißt der, der hatte ein Projekt irgendwie in Benin angeleiert und wollte einen Förderverein, oder hat einen, dann letzten Endes haben wir auch einen Förderverein gegründet, und das war, die Idee war eben, mit diesem Förderverein dafür Gelder, Spendengelder zu bekommen für die Projekte in Benin. In der Zwischenzeit, aber da müssten Sie vielleicht eher mal die Leute von Startklar fragen, hat sich der Zweck des Vereins auch etwas geändert. Es ist mehr für eine Unterstützung von einer bestimmten Projektaktivität. Das ist also Mode aus dem Benin, die hier, also da hergestellt wird von einer Gruppe von Schneidern und Frauen, und die dann hier über den Weltladen in Freilassing allerdings verkauft wird. Das heißt also, ich war in dem Förderverein im Vorstand gewesen. Aber mittlerweile bin ich jetzt nur noch in dem Sinne passives Mitglied im Verein.
Wie hat es Sie eigentlich nach Rosenheim verschlagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mehrere gute Freunde hier aus Rosenheim, die ich noch aus Uni-Zeiten letzten Endes kenne, mit denen ich die ganzen Jahre immer in Kontakt war. Haben uns jedes Jahr für eine Woche zum Skilaufen getroffen. Und sind also immer in Gruppenhäusern in der Schweiz oder auch in Österreich gewesen, wo wir dann eben während der einen Woche zusammen gekocht haben. Das war also immer Selbstversorgung und so. Und ja, wie gesagt, mit Wolfgang, John und Alice, John war ich immer in Verbindung gewesen, und bin halt auf die Art und Weise auch ab und zu nach Rosenheim gekommen. Und dann über die Skigruppe habe ich dann auch andere Rosenheimer kennengelernt. Und als wir in Italien waren, dann von 94 ab in Rom, sind wir halt auch öfters mal mit dem Auto zu meinen Eltern gefahren, in der Nähe von Kassel oder sonst nach Deutschland, und sind dann eben immer über Rosenheim gekommen und haben dann immer in Rosenheim Stationen gemacht. Und so kannten wir die Stadt ein bisschen. Und wir haben eigentlich immer gesagt, wenn wir uns in Deutschland zur Ruhe setzen sollten, dann am liebsten hier in die Gegend. Also es hätte jetzt nicht unbedingt Rosenheim sein müssen, aber das war schon immer so der Teil von Deutschland, der uns gefallen hat. Für uns war das immer toll, von München her über den Irschenberg zu fahren und die Stadt unten liegen zu sehen und die Berge dahinter. Also das ist halt einfach die schönste Gegend Deutschlands.
Und was geht Ihnen so durch den Kopf bei all dem, was Sie erlebt haben an defizitärem Leben, wenn Sie dann hier in Oberbayern wirklich in jeder Beziehung aus dem Vollen schöpfen können?
Ja, gut, das kommt immer so ein bisschen auf die Tagesform an, beziehungsweise aber ich meine, das ist klar, die Leute hier wissen nicht, wie gut es ihnen geht, im mehrfachen Sinne. Aber natürlich fällt uns das nach wie vor auf, dass das hier natürlich ein Riesenüberfluss ist. Und damit meine ich jetzt nicht Rosenheim, sondern Europa, Mittel- oder Westeuropa. Allgemein. Das ist, was hier normal ist, ist der absolute Luxus. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der hier sein ganzes Leben verbringt und bestenfalls mal, ja, vielleicht auf einer Reise in ein armes Land kommt, ist das schwer, das zu verstehen. Während für uns, obwohl wir selber natürlich auch was wir immer als unheimlichen Luxus empfunden haben, verglichen mit den Leuten, die um uns rumgelebt haben, in Mosambik, in Angola, in Mali. Wir haben immer empfunden, dass wir im Luxus gelebt haben. Aber ich weiß, dass meine Eltern sind auf Besuch gekommen, meine Schwester und mein Schwager sind mal auf Besuch gekommen, auch andere Freunde. Und die haben immer so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber die fanden schon immer, boah, was ihr alles mitmacht und so. Für uns war das ganz normal. Und wenn ich dann hier bin und manchmal sehe, wie viel Zeug hier zum Beispiel im Supermarkt steht, das fällt uns bis heute noch schwer, wenn wir im Supermarkt sind. Und was weiß ich, wir wollen Joghurt kaufen und da stehen dann 6 oder 7 verschiedene Sorten Joghurt. Und I mean, Joghurt ist ein Milchprodukt und verschiedene Fettstufen, okay, und damit hat sich's. Also das ist schon nach wie vor ein bisschen komisch manchmal. Aber gut, ich meine, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es den Leuten hier zu gut geht in dem Sinne. Es gibt auch in Deutschland gibt es Armut, und Armut hier heißt vielleicht nicht, dass man verhungert, aber das heißt trotzdem, dass man total abgehängt ist von den größten Teilen der gesellschaftlichen Teilhabe. Und Armut ist relativ. Natürlich kann man sagen, jemand, der hier in Deutschland arm ist, verhungert wenigstens nicht und hat auch noch die Grundbedürfnisse werden befriedigt. Er lebt in sich oder sie lebt in Sicherheit. Aber das ist relativ. Aber wenn sich Leute, denen es gut geht, hier beschweren darüber, dass, was weiß ich, die Asylanten, die kriegen das vorne und hinten reingesteckt, etc., etc., das kann ich überhaupt nicht vertragen. Was auch sehr viel anders ist hier das wird jetzt schwierig, das genau auszudrücken. Aber es gibt ja, oder es gab ja vor nicht allzu langer Zeit eine Rassismusdiskussion hier auch. Und ich glaube, Rassismus ist nicht immer unbedingt Absicht, sondern das ist sehr, sehr oft Ignoranz. Aber deswegen ist es nicht weniger rassistisch. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Interview gelesen. Das war der Arzt, der Chef vom Herz-Kreislauf-Zentrum in München oder was auch immer. Es ging um Impfen, um Corona-Impfstoff. Und der Mann hat gesagt, ja, das müsste hier eigentlich viel schneller gehen, die Amerikaner schon. Und dann hat er gesagt, oder wurde zitiert, sogar in Bahrain und Singapur und was auch immer das dritte Land wird, werden die Leute mittlerweile schon geimpft. Und dieses sogar in Bahrain, da kommt jetzt schon der Subtext, naja, selbst die Leute, die, obwohl die Bahrainis halt letzten Endes wesentlich reicher sind als die Deutschen, also was das Pro-Kopf-Einkommen angeht zumindest, aber dieses Das ist eine Sache, die mich nach wie vor unheimlich stört hier, dass die Leute das immer so pauschal sozusagen geurteilt wird. Das ist natürlich, für mich ist das einfach zu sagen, weil ich habe natürlich eine Erfahrung, die wenigsten Leute haben können. Aber wir sollten alle uns immer so ein bisschen hinterfragen das ist mit Sicherheit nicht böse gemeint, aber dieses wir, die, das ist eine Sache, die mich nach wie vor stört. Und das finde ich, ja, ach, es ist schwer, weil das sind natürlich auch individuelle Befindlichkeiten. Es geht ja jetzt auch nicht darum, was mich hier stört, sondern Sie haben mich gefragt, wie ist es nach, wie hatten Sie das gesagt, defizitärer?
Genau, nach dem defizitären Leben, was Sie im, in den vielen anderen Staaten kennengelernt haben.
Ja, gut. Also das ist, hier ist es natürlich, man lebt hier sehr gut. Aber ich muss sagen, ich habe das eigentlich nie als defizitär empfunden. Ich habe mich eigentlich eher immer als privilegiert empfunden. Privilegiert, weil ich das jeden Tag sehen konnte, wie es bei uns aussah und wie es nebenan sozusagen aussah. Also ich meine, man lebt ja manchmal wirklich in diesen Städten wie Maputo zum Beispiel oder in Luanda, haben sie also stinkreich, wohnt direkt neben absolut arm. Und wenn man durch die Stadt fährt auf dem Weg zum Büro oder so, kommt man mit Sicherheit an Situationen vorbei, wo die Leute wirklich letzten Endes unterhalb des Existenzminimums krebsen. Und also insofern habe ich mich da schon als logischerweise als privilegiert empfunden. Aber ich habe mich letzten Endes auch privilegiert empfunden gegenüber meinen Verwandten, Bekannten, Freunden hier in Deutschland, weil ich konnte machen, was ich gerne gemacht habe. Dass man natürlich in dem Job, man gibt viel Herzblut. Und wie gesagt, man wird dann manchmal auch so ein bisschen davon aufgefressen. Da ist schon eine Pflicht, die da mitspielt. Aber trotzdem habe ich mich immer privilegiert gefühlt. Ich konnte die Welt sehen. Ich habe einen Job gemacht, den ich gerne gemacht habe. Es war mit Sicherheit hart, aber Reisen, andere Leute geben Geld aus für Reisen. Ich bin in Gegenden gekommen, ich habe Sachen gesehen, die hätte ich sonst nie sehen können. Manche vielleicht auch nicht sehen wollen, aber das weiß man ja auch erst hinterher. Und insofern habe ich gar kein defizitäres Leben gehabt. Also ich habe nie, oder defizitär, es war auch nicht entbehrungsreich. Ich habe nie gefühlt, dass ich zu kurz komme oder dass mir was fehlt. Im Gegenteil. Das war ein sehr reiches Leben.
Und Sie haben ja wahrscheinlich auch dabei ganz viele unterschiedliche Küchen kennengelernt, Speisen und so weiter. Was ist denn Ihre Lieblingsspeise, die Sie nach 30 Jahren im Welternährungsprogramm mit nach Hause genommen haben?
Oh, da gibt's nicht nur eine. Aber eine, die wir sehr gerne essen, ist Pho. Das ist die vietnamesische Nudelsuppe. Wir gehen hier immer gerne in der Herzog-Otto-Straße, ist ein Vietnamese. Und gerade wenn das Wetter ein bisschen grau ist, gut, jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich etwas schwierig, aber da sind wir öfters dann hingegangen und haben meistens dienstags komischerweise Pho gegessen, Pho Bo, also mit Rindfleisch drin. Das ist also eine Suppe mit Nudeln und Fleisch und Bohnensprossen und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie so ein bisschen Seelennahrung. Dann habe ich in Mosambik sehr gerne Cassava-Blätter gegessen, aber die kriegt man hier nicht, deswegen können wir das nicht nachkochen. Also die wurden sehr, sehr zerkocht und dann mit ein bisschen Milch oder man kann natürlich auch Sahne nehmen. Das war dann alles ein sehr cremig, spinatähnliche. Das waren also so, wenn Sie so wollen, zu Spezialitäten. Dann Feijoada ist ein eigentlich ursprünglich brasilianisches Bohneneintopfrezept. Es gibt sehr viele Sachen, die mir nach wie vor einfallen, aber teilweise sind das auch nur nette Erinnerungen, weil man die eben nicht mehr nachkochen kann. Was wir zu Hause sehr viel kochen, ist eben mehr italienisch oder beziehungsweise sehr viel auch mit Gemüse, so ein bisschen asiatisch. Exotisch, ich habe alles Mögliche, ich habe auch mal Affe gegessen, allerdings ohne das vorher zu wissen, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Das war in Sierra Leone und dann, das lassen wir lieber, das hat nicht wie Huhn geschmeckt, aber Sonst, ja, Krokodil. Also man muss halt auch ein bisschen abenteuerlustig sein. Aber das würde ich nicht nochmal essen. Krokodil ist viel zu fett. Krokodilschwanz.
Dann bedanke ich mich für den Augenblick, für das wunderbare Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir werden das zu gegebener Zeit nochmal erweitern und ergänzen und fortsetzen. Aber fürs Erste vielen Dank, Georg Heimel.
Ja, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ja, ich würde mich gerne auch, wir können gerne noch eine Serie draus machen, wenn Sie wollen. Dankeschön.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 33 mit Georg Heimel. Aufgenommen am 16.12.2020. Vielen Dank fürs Zuhören.